Wer fiebert, fühlt sich unwohl. So mancher Patient macht sich beim Blick aufs Fieberthermometer natürlich Sorgen und möchte seine Temperatur, sei es mit Medikamenten oder zum Beispiel kalten Wickeln, schnellstmöglich senken. Dass Fieber natürlich aber auch einen Sinn hat, wissen wir als Ärzte. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Ich bin Lea und ich möchte mit euch heute einen Blick auf das Phänomen unserer Körpertemperatur werfen. In einer vergangenen Folge habe ich mit dem Infektiologen Dr. Jakob Schröder schon mal über Fieber als Kardinalsymptom für Infektionserkrankungen gesprochen. Die Folge verlinken wir euch auch nochmal unter dieser Folge. Heute ist Jakob zurück, wieder bei mir. Hallo Jakob.
Hallo Lea, freut mich sehr, dass ich wieder hier sein kann.
Ja, und wir wollen uns heute mal das andere anschauen. Und zwar, was mache ich denn mit einem Fieber, was eben keine infektiologische Ursache hat, beziehungsweise erstmal eine unklare, also FUO, Fever of Unknown Origin, das unklare Fieber. Das kann nämlich auch zahlreiche Ursachen haben. Vielleicht kannst du vorab einmal erklären, was ist denn das genau, dieses rätselhafte Fieber ohne Ursache erstmal?
Ja, Lea, also Fieber unklarer Genese bezeichnet man eigentlich ein Fieber über 38,3 Grad bei mindestens zwei Messungen. Also man braucht auch so eine gewisse Häufung, also nicht nur eine gelegentliche Messung, das über drei Wochen anhält, ohne dass man bei mehrfacher ärztlicher Diagnostik dann eine klare Ursache dafür finden konnte. Dann spricht man von Fieber unklarer Genese.
Okay, also dann stellen wir uns mal vor, wir haben so einen Patienten vor uns, der hat Fieber, aber man weiß eben nicht, was die Ursache ist oder es gibt erstmal keine offensichtliche Ursache. Woran sollte ich jetzt als junger Assistenzarzt oder als junge Assistenzärztin als erstes denken, beziehungsweise gibt es ein bestimmtes Vorgehen, woran ich mich halten kann?
Telefonnummer vom Oberarzt immer griffbereit haben und sofort anrufen.
Das ist auch eine Lösung.
Genau, der wird dann natürlich sagen, was hast du schon gemacht, und dann sollte man was vorbereitet haben. Genau, also es gibt so ein paar Themenblöcke, die das verursachen können. Der erste ist natürlich irgendwie naheliegend, sind Infektionen. Ne? Also bei uns in den Industrieländern sind das etwa so, ja, ein knappes Viertel, 20%, wenn jetzt Patienten sozusagen aus Low- and Middle-Income-Countries, also sozusagen früher Entwicklungsländern kommen, dann ist das über 40%. Woran man denken muss, kann man so ein bisschen aufgliedern in bakteriell, parasitär, viral oder auch Pilze. Ich denke, die wichtigsten Vertreter sind Tuberkulose, Endokarditis, Abszesse, Viruserkrankungen wie Covid, Influenza. Das sind so die wichtigsten Dinge aus diesem Infektionsblock. Dann tatsächlich Tumorerkrankungen. Hat man vielleicht so direkt gar nicht auf dem Schirm, aber Tumorerkrankungen können Fieber machen. Ganz wichtig sind hämatologische Tumoren, also zum Beispiel Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome, die sind da sicherlich führend. Aber auch solide maligne Tumoren und auch benigne Tumoren können mal Fieber machen. Von der Häufigkeit liegen wir da so bei 7%. Ne? Also ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wenn ich eine ältere Patientin oder einen Patienten habe, sollte ich da schon im Hintergrund dran denken, ah, nicht, dass ich da einen Tumor übersehe. So, dann ein Block, der etwa doppelt so häufig vorkommt wie die Tumorerkrankung, nämlich um die 15% Autoimmunerkrankungen. Da sind zum Beispiel Komplexe wie systemisch-rheumatische Erkrankungen, Kollagenosen ist ein ganz wichtiges Thema, Vaskulitiden, Granulomatosen, autoinflammatorische Syndrome, also so dieser Formenkreis, muss man dran denken und dann entsprechend sich rheumatologische Hilfe suchen, wenn man da in die Richtung was vermutet. Und dann gibt es natürlich noch andere, das ist jetzt so ein buntes Potpourri von allen möglichen seltsamen oder weniger seltsamen Dingen. Also es kann zum Beispiel eine zentrale Regulationsstörung im Gehirn sein. Wir haben einen relativ ausgefeilten Mechanismus, wie entsteht eigentlich Fieber. Da haben wir quasi so eine Art Thermostaten, der setzt einen Sollwert fest, vergleicht ihn mit dem Istwert. Und dieser Sollwert kann halt durch alles Mögliche getriggert werden, eben zum Beispiel durch bakterielle Toxine. Aber der kann, sage ich mal, auch verrückt spielen, wenn man zum Beispiel eine Hirnblutung hat oder große Schlaganfälle oder andere zerebrovaskuläre Erkrankungen.
Wie häufig kommt sowas vor?
Ist ganz schwer zu sagen. Also haben wir für diesen Themenkomplex von sozusagen den Ausschlussdiagnosen gibt es meines Wissens keine klaren Zahlen. Aber es ist gerade auf Intensivstationen zum Beispiel oder neurologischen Intensivstationen vielleicht noch erst recht, wo halt Leute mit Schlaganfall-Symptomatiken liegen oder nach schweren Hirnblutungen oder sowas, ist das schon was man relativ häufig sieht. Sage ich auch mal so aus eigener Erfahrung. Konkrete Zahlen habe ich da jetzt aber nicht.
Okay.
Embolien und Thrombosen, also große Thrombosen können einfach, weil dieses Material eben sozusagen die Thermoregulation triggern kann, können Fieber machen. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Es gibt zum Beispiel das Münchhausen-Syndrom, Hyperthyreose oder auch Drug-Fieber. Würde man ja gar nicht denken, aber dass tatsächlich Medikamente Fieber auslösen können. Also das sind so die großen vier Blöcke, also Infektion, Tumor, Autoimmun und andere, mal so ganz grob gesagt.
Das ist ja spannend. Du hast jetzt das Drug-Fieber erwähnt. Durch was für Substanzen kann das denn zum Beispiel ausgelöst werden?
Ja, verrückterweise zum Beispiel durch Antibiotika.
Also genau,
genau die Substanzen, die man nimmt, um auch vielleicht auch eine tatsächliche Infektion zu bekämpfen, die können nachher dazu führen, dass dieses ganze Problem sich verselbstständigt und man dann irgendwann weiterhin Fieber hat. Und dann wird es halt kompliziert, dann denke ich halt, okay, ich habe jetzt noch eine Pneumonie oder ich habe irgendwie noch eine Sepsis und offensichtlich geht die noch nicht weg und dann brauche ich noch mehr Antibiotika oder eine andere Substanz und dann macht man wilde Sachen und eskaliert und sonst was. Aber das Hauptproblem ist vielleicht schon lange weg. Also das muss man echt immer im Kontext sehen und viele Parameter heranziehen, um zu gucken, was hier eigentlich gerade passiert. Also häufig sind Vancomycin, Meropenem und auch die Cephalosporine als ganze Gruppe. Und das sind ja auch durchaus Substanzen oder Gruppen, die in der Intensivmedizin oder auch bei kranken Patienten einfach auch auf Normalstationen regelmäßig eingesetzt werden. Also das sollte man im Kopf haben.
Mhm. Ja,
und
also,
tatsächlich auf Intensivstationen 50% eben des Fiebers ist eben auch nicht infektiologisch. Sprich, da ist dann kein akuter Infekt dahinter, sondern vielleicht eben zum Beispiel ein Drugfieber.
Mhm, ja, also das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ne? Okay, also jetzt haben wir über die nicht infektiologischen Dinge gesprochen. Was aber, wenn ich dann als Arzt eben doch eine Infektion vermute bei dem Patienten, worauf sollte ich dann achten?
Ja, da ist mir noch ein Thema noch mal ganz wichtig, lass uns noch mal vergewissern. Es kann ja tatsächlich sein, dass ich, wenn ich eine bakterielle oder virale akute Erkrankung habe, dass die nicht nur für den Patienten gefährlich ist, sondern auch fürs Umfeld. Sprich, das ist jetzt eine hochkontagiöse Erkrankung, mit der das ganze Krankenhaus ansteckt. Also woran müssen wir denken? Wir müssen an Influenza denken, an Covid denken, an Tuberkulose denken, auch Meningitis oder jetzt sicherlich selten, aber vielleicht gerade, wenn man in einem truppenmedizinischen Setting arbeitet, virale hämorrhagische Fieber. Jetzt jemand aus Uganda zurückkommt und da ist gerade ein Ausbruch, da muss es schon klingeln. Ne? Und das sind dann eben Patienten, die möchte ich nicht in Dreibettzimmer liegen und erstmal für die Diagnostik quer durch die ganze Klinik karren. Also da muss ich mir schon in dem Moment Gedanken machen, okay, könnte der nicht auch einfach nicht nur eine infektiöse Ursache haben, sondern auch eine Erkrankung, die eben kontagiös ist und andere ansteckt. Sprich, Thema Isolation, frühzeitig mitdenken.
Mhm. Und apropos einmal durch die ganze Klinik damit fahren, wie ist das denn? Ist denn in so einer Klinik immer ganz klar, wer sich um solche Patienten kümmert, wenn die eben Fieber haben und man nicht genau weiß, woher es kommt?
Tja, erfahrungsgemäß eigentlich nicht.
Sei denn,
die Klinik hat irgendwie ist sich genau dessen bewusst, dass das ein Problem ist und hat irgendwie gute Abläufe erstellt, was es durchaus ergibt. Man gibt da verschiedene Settings. Es muss auch nicht eines unbedingt immer besser oder schlechter sein. Eine Möglichkeit ist, dass zum Beispiel das halt auch organbezogen behandelt wird. Also wenn ich jetzt einen Patienten mit einer offensichtlichen Pneumonie habe, dann behandelt die innere Medizin oder die Pneumologie spezifisch. Wenn ich jetzt eine Tumorerkrankung vermute als Ursache, dann sind das natürlich die Onkologen, die natürlich bei immungeschwächten Patienten durch ihre Tumorerkrankung haben die schon verhältnismäßig viel Expertise mit Fieber und klarer Genese. Also oft liegt es auch in den Händen der Hämato-Onkologen, was sicherlich keine schlechte Idee ist. Wenn es eine Klinik ist, die eine infektiologische Abteilung hat, dann ist es meistens so, dass die Infektiologen da eigentlich den Hut aufhaken, sage ich mal, das koordinieren oder zumindest konsiliarischen zugerufen werden, was sicherlich gut ist, weil im Prinzip, weißt du selber, vier Augen sehen mehr als zwei und es ist immer ein Teamwork.
Also das wäre dann dein Job in dem Fall.
Genau, in dem Fall wäre das halt mein Job und entweder werde ich halt konsiliarisch dazugerufen oder der Patient landet primär bei mir oder bei uns in der Notaufnahme und dann koordinieren wir das so, genau. Also gibt es nicht unbedingt besser oder schlechter. Mein Plädoyer ist nur, es ist immer gut, wenn die Abteilungen miteinander sprechen und nicht jeder so seine eigene Suppe kocht.
Wie immer im Leben, kann man eigentlich sagen.
Wie immer im Leben.
Sprechen hilft.
Sprechen hilft, ganz genau.
Okay, dann vielleicht jetzt nochmal ganz konkret. Wir hatten das beim letzten Podcast auch schon mal so gemacht. Sagen wir mal, ich bin eine junge Assistenzärztin und ich habe eben so einen Patienten vor mir mit Fieber. Ich weiß nicht genau, woher es kommt. Wie kann ich denn am besten vorgehen? Haben wir da so eine Art Anleitung vielleicht?
Ja, also im Prinzip eigentlich klassisch wie bei jeder unklaren Erkrankung. Ne? Also vor der Diagnostik sollte immer eine gute Anamnese stehen und vor der Therapie sollte natürlich Diagnostik und Anamnese stehen. Das heißt, ganz hilfreich ist es, wenn man sich überlegt, der Patient hat Fieber und was denn noch, wenn man so ein bisschen so in Syndromen denkt. Okay, hat der Patient Fieber und Kopfschmerzen? Hat der Fieber oder das Fieber ist Teil einer B-Symptomatik, Gewichtsverlust, Nachtschweiß, dann geht es so Richtung Tumorerkrankung. Hat der Patient Fieber, nimmt aber 50.000 Medikamente, dann muss man auch mal Richtung Drug-Fieber nehmen. Also ne, gucken, Fieber, was ist denn noch dabei? Reiseanamnese nie vergessen, also natürlich auch, sage ich jetzt als truppmedizinisch interessierter Infektiologe, natürlich sowieso nochmal gerne, aber eben immer an Malaria sowas denken, Typhus. Hyperthyreose wird gerne mal vergessen, kann ja auch mal unentdeckt sein. Also beim Labor dann später ein TSH mitmachen ist immer sinnvoll. Und man kann auch mal zum Äußersten greifen, mal sich die Schilddrüse angucken, auch mal von außen. Vielleicht fällt einem da schon was auf. Ganz häufig, weiß ich, ob du das auch so schon oft gehört hast, aber ist diese Geschichte so, ja, wie ist denn das Fieber? Wie viel Fieber hat er denn? Ja, also er hat schon Fieber, aber ich habe jetzt nicht so genau gemessen. Okay, hast du gemessen? Ja, nee, eigentlich nicht, aber so. Also
oh je.
Viele Patientinnen und Patienten, die sprechen von Fieber, haben einfach nicht gemessen. Also bitte einfach mal objektivieren, Thermometer rausholen und einfach mal gucken, okay, wie ist es denn? So, und dann ist halt die Geschichte, dass man sich überlegen muss, ist das jetzt was Gefährliches oder was ist was Harmloses? Also Thema Red Flags, ne? Also ist der Patient jetzt einfach vom ersten klinischen Eindruck, macht er einen schlechten Eindruck auf mich? Ist der tachypnisch, sieht beschissen krank aus und ich habe das Gefühl, wenn ich den jetzt 5 Minuten allein lasse, dann passiert echt was? Oder sitzt da eine Person vor mir, die total entspannt ist und halt einfach irgendwie 38 Fieber hat seit 2 Wochen und oder 3 und man weiß halt nicht so genau, wo es herkommt. Ne? Also das muss ich schon mit einem gewissen klinischen Blick etwas Erfahrung, kann ich das einschätzen. So, dann kommen wir zum Thema Diagnostik. Da gibt es ja diese ganz wichtige Geschichte, bitte keine Therapie vor Diagnostik. Also bitte vorher, gerade wenn ich an potenzielle Infektionen denke, immer kultivieren. Also Blutkulturen abnehmen und wenn möglich auch Kulturen aus anderen Körperkompartimenten, Flüssigkeiten nehmen, Urinkultur, Sputum, was auch immer. Ja. Man muss echt wissen, weißt du, wie das ist, wenn man Antibiotika nimmt und man macht dann eine Blutkultur? Ist das ein Problem
ja,
oder nicht?
Ja, da wächst wahrscheinlich nicht mehr viel.
Genau, also tatsächlich eine Einmalgabe killt dir in dem Moment erstmal alle Bakterien und das heißt, du sterilisierst in dem Moment die Blutkultur. Also wenn du irgendwie sagst, ja, der kriegt jetzt erstmal schnell Cephalosporin, zack, Infusion, dann machst du dann die Blutkultur, alles steril. Also das muss man wissen.
Ich meine, lieber ein bisschen zu viel vorher an Proben nehmen, ne, die man dann verwirft, weil sie irgendwie, als wenn man dann eben zu wenig genommen hat.
Genau, kannst du immer wegschmeißen. Ne? Genau, dann muss man sich halt überlegen, okay, welche Krankheit könnte denn, wenn man jetzt eben diese Differentialdiagnosen nochmal durchgeht, was kann denn in Frage kommen? Wie sind denn auch die Inkubationszeiträume? Also manche Krankheiten kann ich am Anfang noch gar nicht nachweisen. Und so sind zum Beispiel Serologien, also Antikörpertests, die sind jetzt bei jemandem, der manche Erkrankungen relativ frisch hat, die schlagen noch gar nicht an, weil der Körper Zeit braucht, Antikörper zu entwickeln. Oder bei immunsupprimierten Patienten, gleiche Geschichte. Die bilden einfach weniger, schlechter, später Antikörper. Einen direkten Erregernachweis, den kann ich meistens sehr, sehr früh in der Erkrankungsphase, gelingt er mir, zum Beispiel mit PCR, später dann meistens nicht mehr. So, dann Diagnostik wiederhole ich im Prinzip nochmal, Thema Anamnese gefährlich oder harmlos einschätzen. Da ist da zum Beispiel dieser Q-SOFA-Score, wo ich dann einschätze, ist ein Patient jetzt offensichtlich vital bedroht oder nicht, ist ganz hilfreich. Und dann ist es so eine Sache, dass ich mich auch vergewissern sollte, hat der Patient eine Immunsuppression oder nicht, weil zum Beispiel bei Zytostatika-Therapie gibt es in 75% der Fälle tritt Fieber und klare Genese auf. Und davon kann man auch 50% gar nicht klären. Das ist dann vielleicht in Anführungsstrichen nicht so schlimm, wenn ich die großen Katastrophen ausgeschlossen habe und einfach sicher gehe, dass der Patient mir nicht irgendwie am nächsten Tag wegstirbt, weil ich irgendwas total Banales oder Wichtiges übersehen habe. Thema Immunsuppression ist dann bei HIV ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich eigentlich auch bei der Tuberkulose, weil beide Erkrankungen, HIV viel bekannter dafür, aber auch TBC macht ihre eigene Immunsuppression, sind dann die Patienten viel anfälliger für opportunistische Infektionen. Also zum Beispiel mit Kryptokokken oder mit Pneumocystis jurovecii oder sowas. Und da muss ich einfach völlig anders diagnostisch denken, muss ganz andere Tests machen, muss an andere Krankheiten denken. Also es ist wichtig, dass ich mir darüber im Klaren bin. Und dann gibt es natürlich ein Thema, ich muss unterschiedlich vorgehen bei ambulanten Patienten oder nosokomialen Patienten. Ne? Also jemand, der jetzt von außen kommt und hat jetzt einfach irgendwie Fieber, denke ich vielleicht an chronisch verlaufende Infektionserkrankungen von außen. Jemand, der seit 5 Wochen auf einer Intensivstation liegt, der hat natürlich auch gerne mal eine katheterassoziierte Infektion oder hat vielleicht eine Lungenembolie, weil er nicht mobilisiert ist und sowas. Also da ist das Krankheitsspektrum ganz anders. So, und dann kann ich zur Tat schreiten.
Okay, dann kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu dem Punkt, den ich am Anfang schon einmal in der Einleitung erwähnt habe. Fieber hat natürlich auch eine Funktion. Das macht unser Körper ja nicht aus Spaß meistens. Wann sollten wir es also überhaupt behandeln und wann können wir es einfach, etwas simpel gesagt, vielleicht einfach seinen Job machen lassen?
Ja, Fieber hat ja den Sinn, dass man quasi mit einer Erhöhung des Temperatur-Sollwerts und dann hoffentlich später Istwerts quasi ein Milieu erzeugt, in dem das Immunsystem, ich sag mal etwas vereinfacht gesagt, besser arbeiten kann und in dem durch die Temperaturerhöhung auch zum Beispiel die Eiweiß oder andere Bestandteile von Krankheitserregern denaturiert oder zerstört werden. Also Fieber ist jetzt nicht nur, um uns irgendwie auf die Nerven zu gehen, sondern hat auch gute Seiten. Und ich muss mir dann immer überlegen, ist das Fieber für den Patienten per se gerade ein Problem? Also ist das Fieber so hoch, dass der jetzt schon Kreislaufprobleme zum Beispiel kriegt? Passiert mit kardialen Vorerkrankungen, die werden auf Fieber anders und anders reagieren und sind gefährdeter als jetzt ein normaler, gesunder Mensch. Ne? Der Herzschlag geht hoch, die Durchblutung der Haut geht hoch, die Wärmeabstrahlung geht hoch. Jemand mit einer Herzinsuffizienz, mit einer HF von 20, der kommt da schnell an seine Grenzen. Ein junger, gesunder Mensch, der erträgt das. Also das muss ich mir überlegen. Und davon hängt auch die Entscheidung ab, unter anderem senke ich oder nicht. Was ich auch wissen muss, der Körper braucht natürlich viel mehr Flüssigkeit. Man rechnet so 500 bis 1000 Milliliter pro 1 Grad über 37 Grad. Also jemand, der jetzt 39 Fieber hat, der kann dann schon mal 2 Liter mehr trinken oder per Infusion bekommen. Und dann Thema Drug Fever, bitte alle Medikamente rausschmeißen, die irgendwie entbehrlich sind. Nicht, dass wir da im Hintergrund die Sache durch irgendwas befeuern, was wir einfach immer weitergeben. Und wir machen eine Riesendiagnostik, stellen den Patienten auf den Kopf, verbrennen Tausende von Euro. Der Patient hat immer noch Fieber und kriegt die ganze Zeit, weiß ich nicht, Cephalosporine, warum auch immer. Oder andere
Medikamente. Dann kriegt er noch mehr Medikamente, um das Fieber zu senken.
Genau, genau. Und dann sind wir in so einem schönen Teufelskreis, wo wir nicht mehr rauskommen. Also bitte auch an die Medis denken. Ja, und ich denke, mit diesem Kochrezept kann man eigentlich schon mal den Großteil der Fälle ganz gut eingrenzen. Und ansonsten hilft dir immer noch die Telefonnummer vom Oberarzt oder der Oberärztin.
Die sollte man ja immer in der Tasche haben, wie du am Anfang schon gesagt hast. Okay, ja, vielen Dank. Ich denke auch, das ist jetzt ein guter Leitfaden, wie man mit unklaren Fieber umgehen kann. Danke, dass du heute hier warst und wir das besprochen haben. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Immer gerne. Bis bald.